Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem neuen Podcast zum Thema lebenslanges Lernen. Mein Name ist Holger Erbe von der HSB Akademie und ja, den ersten unserer, sagen wir mal, vier Matatoren hier und Matatorinnen will ich einfach mal vorstellen. Hallo, Winnie, und ja, könntest du mal ein paar Dinge schon zu dir sagen?
Ja, hallo Holger, erstmal ganz lieben Dank, dass ich mit dem Thema hier dabei sein darf. Lebenslanges Lernen ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat, gerade weil ich einerseits aus der Psychologie komme und aber auch gleichzeitig das Thema Lernen mich schon immer fasziniert hat, also die Art und Weise, wie wir lernen vor allen Dingen und welche Gehirnareale wir am meisten wie, wo, mit welcher Wortwahl beispielsweise triggern können. Und ja, wie ich gerade gesagt habe, ich komme aus der Psychologie, aber auch aus dem neurolinguistischen Thema, Neurolinguistik, also linguistisches Programmieren. Beschäftige ich mich auch schon fast 30 Jahre mit. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, wie wir uns für Lernen öffnen können oder könnten und was dann passieren wird.
Ja, vielen Dank erstmal für deine Worte zu dir. Ich würde trotzdem noch die anderen auch vorstellen, die noch mit dabei sind. Christina Erbe ist Mitarbeiterin und Chefin, kann man schon sagen, von der HSB Akademie, die natürlich auch ganz viel Erfahrung hat im Thema Weiterbildung, die selber ungeheuer viele Weiterbildungen schon gemacht hat und jetzt auch gerade wieder eine Weiterbildung abschließt. Und natürlich Thomas Wagner noch mit als Vierte hier im Bunde, und wir werden uns, also Thomas Wagner, der auch ja, bei uns als Dozent mit tätig ist, aber auch ganz viel in der Beratung von Unternehmen unterwegs ist. Und wir vier werden uns quasi in der Zukunft hier ums Thema lebenslanges Lernen ja, austauschen, zu tagesaktuellen Dingen, zum Lernen an sich und natürlich auch immer wieder zu bestimmten Themen, die gerade kommen, wo wir uns austauschen, weil ja auch, will ich mal sagen, das, was man im Alltag erlebt, ja auch Lernen ist. Also es ist ja nicht nur Lernen in Büchern, sondern man lernt auch durch Erfahrungen zum Beispiel, die man macht. Meine erste Frage an dich, Winnie, und die habe ich mir schon ganz lange bei diesem Thema gewünscht, dir stellen zu können. Du kommst ja ursprünglich aus Indien. Und wie ist denn das in Indien mit dem Lernen, oder wie ist da überhaupt das Lernen aufgebaut? Und nicht nur das lebenslange Lernen, sondern mich würde auch interessieren, wie ist da so Schulbildung? Gibt es da wie bei uns Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Universitäten gibt es auf jeden Fall. Wie ist das, und gibt es dort auch einen Weiterbildungssektor? Also ganz, ganz viele Fragen reingepackt in eine
Ja,
Frage: Wie ist das Lernen in Indien?
also es ist so, Indien hat ein sehr großes Bedürfnis mit dem Thema Lernen, schon seit Jahrtausenden. Gehen wir mal weg von der modernen Zeit, gehen wir mal wirklich 10.000 Jahre zurück und gelernt wurde als erstes die Familiengeschichte. Und im Dorf, und es ist in manchen Dörfern immer noch so, gibt es einen, der singt die Familiengeschichte vor und seine Kinder lernen genau dasselbe. Aber es ist nicht nur die eigene Familiengeschichte, sondern die Familiengeschichte von jedem Menschen aus dem Dorf. Das
Wahnsinn.
heißt, die singen die Familiengeschichten quasi oder rezitieren die 300, 400, 500 Jahre, egal wie lang die Geschichten sind, von jeder Generation vor. Und das musst du ja auch erstmal können.
Ja, du musst ja erstmal alles merken, ne? Also ich meine,
Das musst
500
du ja
Jahre
alles
sind
merken.
irgendwo, ja,
Genau.
ja, das sind ja, ja, was weiß
Genau.
ich, das sind ja mindestens 10 Generationen, ne?
Ja, also das ist locker intus hier oben drin. Und es zeigt natürlich, was für ein Potenzial wir haben. Ne? Also Einstein hat ja nicht zu Unrecht gesagt, wir nutzen nur 10% unseres Potenzials. Und ich würde sagen, wenn wir wenigstens 2-3% von diesen 10% mal anständig nutzen würden, dann wären wir wirklich auf einem Planeten voller Frieden.
Na, no, das wäre schön.
Ja.
Würde mir gefallen.
Lernen ist in Indien insofern eine Sache, die, sage ich mal, sehr, sehr, sehr stark durch das Konzept oder der Guru. Guru heißt ja Lehrer, ja.
Okay.
Und diese Lehrer haben früher die Aufgabe gehabt, insbesondere bei den Aristokraten, diesen Menschen die Dinge beizubringen. Sei es die alte Sprache Sanskrit gewesen, sei es das spirituelle Denken und Wesen gewesen. Und die hatten natürlich auch für verschiedene Bereiche ihre Lehrer und Lehrerinnen. Und da war die Bildung sehr, sehr wichtig. Und Bildung ist ein sehr hohes Gut in Indien, weil Bildung sozusagen die Tür zu einem besseren Leben ist. Ja, zu einem
Okay.
Leben mit Wohlstand behaftet ist. Also Wissen ist nicht nur Macht oder bereichert dich zum Machen, sondern es bringt dich einfach weiter im Leben. Und deswegen ist Indien ja 50 über 50% sind alles unter 50, ja. Also, und die sind natürlich alle sehr wissbegierig. Und es gibt auch gar nicht mehr so viele Menschen, die aus Indien auswandern, weil dieselben Karrieremöglichkeiten mittlerweile in Indien sind. Und mittlerweile gehen die Menschen oder Firmen aus dem Ausland, gehen nach Indien, um dort zu studieren oder um dort zu leben oder um dort Karriere zu machen. Also Amerika ist nicht mehr alleine oder England oder Frankreich sind nicht mehr alleine die Länder, die, sag ich mal, zum Lernen oder zum Weiterkommen angesehen werden, sondern es dreht sich jetzt um, ja.
Das hast du ja in China auch so, ne? Also ich habe einen Bekannten, der auch mit China im universitären Bereich sehr stark unterwegs ist, der ja auch gesagt hat, es war ja in den, sage ich mal, so 80er Jahren so üblich, auch die Universitäten haben ja davon gelebt, dass ganz viele Doktoranden, Studenten aus China kamen und dort quasi für, heute bei uns würde man sagen, von Apfel und Ei gearbeitet haben, also für ganz wenig Geld. Und mittlerweile ist es so, dass kaum noch Leute also nicht mehr in den Massen rüberkommen, sondern dass die bei sich an den Universitäten dieselben Möglichkeiten haben und damit natürlich auch der Wissensinput eher im Land selber bleibt. Und ich denke mal, so wird es sicherlich wahrscheinlich auch in der Entwicklung in Indien sein.
Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt eines, dieses traditionelle Bewusstsein und dieses überlieferte Bewusstsein, das Lernen aus dir mehr macht, also nicht nur als Mensch, sondern auch spirituell und materiell. Und dass es dir die Türen öffnet zu dem, was du dir im Leben, sage ich mal, entwickeln willst oder kreieren willst. Ja. Insofern hat Lernen in dir eine ganz besondere Stellung. Interessanterweise hat sich das Lernen natürlich auch, die Art zu lernen verändert. Das ist natürlich, als dann die verschiedenen Eroberer in Indien eingefallen sind und dann insbesondere die Briten mit ihrer britischen Struktur der Schule, ja, ist natürlich dann Frontalunterricht entstanden.
Okay.
Ja, und das.
Dann war der Entwurf quasi nicht mehr da oder hat das überlebt bis heute, dass es den gibt, der diese Familiengeschichten und dieses Wissen weiterträgt.
Doch, das gibt es noch. Das ist
Okay.
ja, das gibt es trotzdem noch, ja. Und auf dem Dorf gibt es halt dann die Schulen, die auch je nachdem, wie sie finanziert werden können, natürlich modern sind oder halt nur mit Kreide und Tafel sind. Aber die Menschen dort sind sehr ehrgeizig, die das zur Verfügung haben. Es gibt Projekte von einem indischen Professor aus England, der hat in den Dörfern eine Computersäule aufgestellt in verschiedenen Dörfern, um zu testen, wie das Selbstlernen funktioniert. Wie gehen die damit um, wenn ein Computer da ist und der dazu da ist, die Menschen befähigen soll, lesen und schreiben zu lernen und sogar darüber hinaus weitergehen zu können.
Okay, was
Und
war das Ergebnis?
das Ergebnis war unerwartet, dass wurde in den Dörfern so gut angenommen und diese Computer waren ständig belegt. Also der Professor hat in England auch dafür einen Preis bekommen von der Uni für
Okay.
dieses Projekt. Ja. Und da zeigt es oder stellt uns die Frage, in Ländern, wo die Möglichkeiten, also die technischen Möglichkeiten unterschiedlich gegeben sind, wie dort das Lernen aufgenommen wird oder die Möglichkeit, lernen zu können, aufgenommen wird. Ja.
Ja.
Und wie modern es wir hier haben, also mittlerweile Zugang überall, Internet, ja, früher natürlich der Weg zur Bibliothek hin und zurück. Aber das ist ja alles, sag ich mal, reduziert, dass wir digital lernen können mittlerweile. Und es gibt ja noch und nöcher an Online-Kursen. Und ich glaube, das ist ein gewaltiger Markt auch geworden. Und die Frage ist, wie man natürlich sein Angebot darstellt und was die Leute wirklich für sich mitnehmen können. Das ist ja auch wichtig, da zu unterscheiden. Also, wenn ich weiß, was ich lernen will, wie finde ich dann den richtigen Dozenten, mit dem ich am effektivsten lernen kann? Und das ist natürlich auch die Frage. Aber zurück nach Indien. Und Indien ist wirklich ein Land, was sich auch fokussiert auf bestimmte Themen, die voranzubringen. Und Indien ist in den letzten 20, 30 Jahren explodiert in ein Zeitalter rein, und wo es viele hinter sich lässt mittlerweile, auch im asiatischen Raum oder auch internationalen Raum. Und es ist unglaublich, was die geschaffen haben. Gerade im Bereich des Ingenieurswesens, der Mathematik, der Medizin. Das sind alles aber auch traditionelle Gebiete, die es nicht seit gestern erst gibt, sondern auch schon 10, 5, ja, 5 bis 10.000 Jahre alt, ja, und vorhanden. Und ich glaube, dass dort natürlich, dass das ist irgendwie alles hat das überlebt und ist mit eingeflossen. Und es beeinflusst die Mentalität und gegenüber dem Sinn und Zweck, warum sollten wir lernen? Und es geht nicht nur ums Überleben, zu wissen, wie ich eine Kokosnuss knacke und esse, ja, oder wie ich irgendwie was, die richtige Wurzel in der Erde finde, sondern es geht darum zu lernen, lernen zu können. Und jede Kultur, und deswegen finde ich auch die Frage schön, und das merke ich auch, oder kann diese Erfahrung aus meinen ganzen interkulturellen Trainings, die ich früher gegeben habe, auch wiedergeben. Ja, es gibt einen Unterschied im Ausdruck dessen, wie über das, was ich gelernt habe, wie ich es verarbeitet habe und wie ich es auf den Tisch bringe. Und die Verarbeitung ist spannend. Während wir in Europa in der Regel oder gerade stark auch in Deutschland unsere To-Do-Liste abarbeiten von 1, 2, 3, 4, 5 oder A, B, C, D Punkten durchgehen, sagen, okay, das habe ich heute geschafft, ist in Indien mehr ein polysynchrones Arbeiten angesagt. Das
Was
heißt,
bedeutet das?
das bedeutet, wenn ich eine Task habe, also eine Aufgabe reinbekomme in der Zeitlinie, dann fange ich an, die zu bearbeiten. Kommt jetzt eine zweite Aufgabe rein, dann fange ich an, die parallel zu bearbeiten, auch wenn die Zeitlinie, sage ich mal, nicht parallel ist zu der ersten Aufgabe. Geht ja auch gar nicht.
Ja.
Und polysynchron heißt, ich bearbeite parallel in unterschiedlichen Zeitlinien diese Aufgaben, wie sie gerade reinkommen. Bearbeitet sie parallel. Und stellt sich mir auch die Frage, wie viel Kapazität hast du, um Sachen parallel zu bearbeiten? Und wie lange kannst du diese Kapazität aufrechterhalten? Ja, also wie lange
Ja.
spielen die grauen Zellen überhaupt mit? Ja. Und diesbezüglich spielt auch unsere Ernährung eine große Rolle, weil unsere Zellen, unser Gehirn, sage ich mal, Funktionalitäten hat, die wir noch nicht ganz begreifen können, aber wir wissen, sie sind wichtig. Früher dachte man, wenn ein Areal beschädigt ist, dann ist die Funktion weg, aber man weiß mittlerweile, dass andere Teile des Gehirns diese Funktionen des kaputten Areals übernehmen können. Oder sogar Gehirnzellen nachwachsen können. Ja, also auch das weiß mittlerweile die Wissenschaft. Und das ist also spannend, wenn wir sehen, dass was wir essen, also wie das unsere Gehirnzellen beeinflusst. Das ist auch ganz, ganz, ganz wesentlich. Was braucht also unser Gehirn? Das heißt, alles, was wir essen, dient dazu, dass unser Gehirn gut versorgt ist, um den Rest der Organe wieder zu versorgen und zu steuern zu können. Ja, und dazu habe ich 2008, ich mache mal so ein bisschen Schleichwerbung, viele Exemplare gibt es davon nicht mehr. Vielleicht machen wir davon mal eine Auflage gemeinsam, ein
Also, wie
Hörbuch
sieht
rausgebracht gehabt. Besser essen gleich besser denken.
Okay, cool.
Besser denken heißt ja auch, ich verarbeite die Dinge in meinem Gehirn einfacher oder besser. Ja. Und es gibt so viele Methoden mittlerweile, wie wir lernen können oder uns Dinge besser merken können. Und ich glaube, müssen wir auch, weil wir heutzutage viel Input haben an Informationen. Wir nehmen ja Informationen oder wir haben ja ein Wandel durch das digitale Zeitalter, dass wir ständig Informationen ausgesetzt sind, anders wie vor 20 Jahren noch. Ja? Jetzt hast du sofort jede Information auf deinem Smartphone drauf. Ja, und wenn du rausgehst, liest du überall auch ständig Informationen. Und das besteht dann immer die Gefahr, dass das Gehirn irgendwann überfrachtet wird. Und dann entsteht eine Generation an Menschen und auch Kindern, die sind mit diesem digitalen Zeitalter, die sind hineingeboren worden. Die sind nicht damit aufgewachsen, so wie wir, sondern die sind hineingeboren worden. Das heißt, die haben es mit der Muttermilch aufgesogen. Aber dennoch hängt die Gehirnentwicklung, das in derselben Geschwindigkeit verarbeiten zu können, hinterher.
Ich denke,
Und
es hängt auch davon ab, wo du es findest. Also ich hatte es ja auch mal in meiner Ausbildung ja, in der Erwachsenenpädagogik gehabt. Die Dozentin von der Uni Salzburg, der ist auch wunderschön dargestellt. Es ist im Prinzip, sind ja was du wahrnimmst an Gedanken, sind ja diese Synapsen. Ne? Da wird das quasi, man kann sich das vorstellen wie eine Straße zwischen zwei Gehirnzellen. Diese Synapsen verbinden die. Und auf der Straße wird quasi ist ein Merkweg drin. Also was weiß ich, eine Tomate ist
genau.
rot, zum Beispiel, ich erkenne die wieder. Und wir Menschen im Laufe der Zeit, wenn wir nicht mit der Tomate konfrontiert sind, vergessen wir das in Anführungsstrichen. Das heißt aber eigentlich nicht, dass wir diese abgespeicherte Information verlieren, sondern diese abgespeicherte Information ist noch da, wird aber dadurch, dass wir sie nicht trainieren, nicht abgerufen. Na, wenn wir jeden Tag eine Tomate sehen, dann haben wir quasi immer wieder das Bewusstsein und dann fällt uns das auch sofort ein. Und das ist auch so ein Punkt, das ist auch in der Forschung rausgekommen, wo man ältere Menschen, auch die an Demenz dann erkranken, die dann verschiedene Reaktionen zeigen, ne? Also aus Erinnerung heraus, ne? Also zum Beispiel, dass man dann Musik spielt aus der Jugend, wo die Kinder waren, mit einmal entsteht eine Ruhe oder ein Wiedererkennen, die singen sogar mit. Weil einfach das irgendwo im Hirn abgespeichert ist, aber dadurch, dass sie dieses Lied vielleicht 30, 40 Jahre nicht gehört haben, würden sie sich, wenn sie jetzt nicht diese Beeinträchtigung hätten, gar nicht so dran erinnern. Und dass auch diese Erinnerungsfunktion ist ein wichtiger Punkt, ne? Und auch zu verstehen, dass man vieles ja hier drinne schon hat und dass es eigentlich nicht darum immer geht, die Dinge aufzunehmen, sondern einfach die Dinge auch abrufbar zu machen. Also
Genau.
vielleicht auch zu schauen, ist nicht, wo liegt das? Es ist nicht zu abstrakt für den Menschen, aber eine gewisse Erinnerungsleistung auch zu trainieren, dass ich mich in bestimmten Momenten das auch wieder abrufen kann.
Ja. Das ist ja das Schöne, dass wir mittlerweile wissen, dass wir unser Gehirn trainieren können. Und dass dieses Netzwerk aus diesen ganzen Zellen und Straßen, wie du es so schön bezeichnet hast, und den Verbindungen, den Synapsen, dass das wirklich, sage ich mal, bis ins hohe Alter, dass du so trainieren kannst, dass du klar bleibst. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und mittlerweile, es gibt hier in Berlin am Max-Planck-Institut eine Abteilung, die sich mit dem Thema beschäftigt und das, sage ich mal, sagt, ab einem bestimmten Alter ist es so, dass wir vielleicht gewisse Dinge nicht mehr so gut aufnehmen können, aber dafür abspulen können. Das heißt, unsere Lebenserfahrung, das, was wir gelernt haben, uns, sage ich mal, effizienter macht als vielleicht jüngere Menschen, die vielleicht
Stimmt, ja.
feiner zeichnen können, aber halt nicht so gut dastehen können, weil ihnen die Lebenserfahrung fehlt.
Ja, klar, du kannst, das habe ich ja auch gemerkt. Also, wenn du da in so einer Weiterbildungsklasse bist, bei mir waren ja auch welche, die waren deutlich jünger wie ich, die lernen auch ganz anders. Also, die lernen wirklich so methodisch ab. Ne?
Ja.
Und die schauen sich das Buch an, die lesen sich das durch, die machen Notizen, die Notizen lernen sie dann und geben das dann wieder. Man selber, wenn man das Buch durchliest, hat irgendwie ein Gefühl dafür. Anders kann ich nicht beschreiben, was ist jetzt wichtig. Was muss ich irgendwie wiedergeben? Und den Rest, den wirft man einfach beiseite. Ne? Und das ist eine ganz andere Methode, also nicht so 100% durchschauen, sondern wirklich auf verschiedene Dinge, wo man selber aufgrund, wie du so schön sagst, der Lebenserfahrung, das vielleicht auch clustert und zusammenführt, die verschiedenen Themen und sich nur noch kompakt ein paar Dinge merkt. Ne? Deshalb
Ganz genau.
ja, es ist sicherlich eine Frage der Energie auch, ne? Gebe ich ehrlich zu. Also es ist ja
Ja.
halt effizienter, ne? Und wenn du jünger bist, hast du mehr Energie, die du reinstecken kannst, als wenn du jetzt älter bist. Ne? Da hast du, ist der Energielevel nicht
Genau,
zwangsläufig, aber schon etwas niedriger.
du haushaltest mit deiner Energie einfach anders.
Genau.
Du musst deine Ressourcen besser einteilen, ne? Also du kannst es dir nicht mehr leisten, irgendwie eine Rakete zu starten und dann ist der Treibstoff weg und dann, ja, wir laden uns wieder auf, aber wir laden uns nicht mehr in dieser Geschwindigkeit auf, wie wenn wir 25 oder 30 waren.
Ja.
Und das braucht einfach Zeit. Die Regeneration funktioniert anders und braucht einfach mehr, nimmt mehr Zeit in Anspruch. Und das ist wichtig, darauf zu achten. Und insofern ist es spannend, wie wir, sage ich mal, Dinge konstruieren können, wie zum Beispiel Gedankenpaläste. Also innere Räumlichkeiten und die Erinnerung abspeichern können. Ja, es gibt ja so die Möglichkeit zu sagen, okay, mein Gehirn oder mein Kopf ist wie ein Haus oder wie ein Palast. Und in jedem Raum oder jedem Saal habe ich eine besondere Erinnerung, die ich da ablege. Und so kann ich zum Beispiel bestimmte Details oder Dinge mir merken und abrufen, wenn ich sie dann auch brauche. Das ist
Ja,
also
ich glaube, das muss man aber trainieren, weil ich muss sagen,
ja,
also
natürlich. Das
du
ist
bist da sicherlich geschult und der Experte, weil es da geht ja sicherlich schon, du musst das ja schon abspeichern, wenn du es aufnimmst.
ja,
So,
das
sonst macht es ja nicht viel Sinn, ne?
natürlich ist es eine Methode, ne? Also es gibt verschiedene
Ja.
Methoden beziehungsweise Techniken, wie ich lernen kann.
Kannst du
Und
mal so einen kleinen Einblick mal geben in so eine Methodik, wie du das, wie man das umsetzen könnte? Also,
also,
wenn du.
das ist die einfachste Umsetzung des Lernens, was ich auch meiner Tochter beispielsweise mitgegeben habe, was ich in der Universität schon sehr stark an, sage ich mal, umgesetzt habe während meiner Zeit, ist das Mindmapping.
Okay.
Das ist das Erste, was wir visuell zu Papier bringen können. Und vor allen Dingen die Motorik dabei ist nicht zu unterschätzen. Ne? Also, wenn ich jetzt jemanden sehe, der was in sein Handy tippt und ich sage, nimm mal bitte Blatt Papier und Stift. Ist effektiver als das Tippen.
Okay.
Weil die Motorik, die geht anders ins Gehirn, als wie wenn ich zwei Daumen benutze. Bei der Motorik führe ich Linien. Und diese Linienführung, die ist anders in unserem Gehirn abgespeichert, weil wir gelernt haben, als wir die Schrift gelernt haben, dass der Buchstabe A oder dass es die Anreihung dieser Buchstaben ergibt, dieses Wort. Das ist ja
Okay.
schon alles abgespeichert, ja. Und wenn ich jetzt ein Mindmap mache und sage, okay, ich mache es nach dem Uhrzeigersinn, ich baue verschiedene Themen auf und dann untergliedere ich die Themen in mehrere Stichpunkte. Das heißt, ich habe einen großen Text, ich markiere die wichtigsten Sachen, ich sortiere die Wörter, die ich angestrichen habe, nach den Themen und nach den Unterpunkten und das bringe ich dann als Mindmap zu Papier. Und dann fange ich an zu sehen, Oberstichpunkt und dann die Gliederung und wenn ich das dann einmal visuell habe und dann auch nochmal mir selber vorsage, bediene ich verschiedene Wahrnehmungskanäle. Und das ist das Entscheidende. Wir haben alle einen anderen Zugang, wie wir lernen, einerseits. Andererseits sind wir alle sehr visuell durch die Schule, gehen wir sehr
Ja.
visuell durch die Schule und auditiv. Das heißt, wir haben zwei Wahrnehmungskanäle, die wir in unserem Leben von Grund auf an in der Schule mitbekommen. Dann kommt der haptische Kanal, das heißt das Anfassen, was wir in der Grundschule mit Projekten und Dingen haben und später in der Oberschule durch Chemie und Physik lernen oder Biologie, wenn es darum geht, wieder mal einen Frosch aufzuschneiden und zu gucken, wie der aussieht von innen. Ja, auch das mittlerweile gibt es, sage ich mal, fortschrittliche Methoden, wo man sagt, wir müssen keine Tiere mehr aufschneiden, also oder keine toten Tiere mehr suchen gehen, sondern es gibt Computermodelle, das wird in der Medizin mittlerweile gemacht, wo Chirurgen zum Beispiel die OPs üben können. Ja, also in Verbindung mit Puppen und damit auch lernen, wie was funktioniert. Und wir brauchen also einen Weg, wie wir unsere Wahrnehmungskanäle so bedienen, dass wir unsere ersten Präferenzen sind also visuell und auditiv in unserer Gesellschaft.
Ja.
Darüber lernen wir am meisten.
Aber jetzt das Haptische wäre das nicht, wenn du das gerade so erzählst, da kommt mir gerade so ein Sinn, das wäre eigentlich auch ein Thema, ne? Vielleicht sogar so, schon in der Ausbildung, schon vom Lesen und Schreiben, was will, so ein
Ja,
Arm in die Hand zu nehmen, ne? Oder so ein
natürlich,
Tee und das
natürlich.
mal zu ertasten, wäre ja auch eigentlich eine schöne Idee, weil es vielleicht für
Natürlich.
den einen oder anderen, der da mehr an der Haptik verwachsen ist, vielleicht sogar einfacher, dann damit zu arbeiten.
Ja, es gibt ja schon pädagogische Konzepte, die sehr viel mit Haptik arbeiten auch, ne? Also unter anderem hier Rudolf Steiner oder auch Montessori sehr stark mit der Haptik arbeitet, um die Zugänge aufzumachen bei den Kindern, damit sie plötzlich verstehen, wie Mathematik funktioniert. Werden Farben und Symbole benutzt, beispielsweise sehr stark. Und es funktioniert. Und plötzlich das Kind, was vorher keinen Zugang hatte zu Mathe, plopp, auf einmal geht's. Und es einmal eins flutscht, ja. Und das sind also die Ergebnisse dessen, wenn wir schauen, welche Wahrnehmungskanäle hat ein Mensch oder präferiert ein Mensch oder lernt ein Mensch damit am besten. Es gibt also Menschen, die sagen, ich lerne bei Musik am besten, wenn ich Musik höre dabei. Dann ist
Okay.
aber die Lernpräferenz nicht das Lesen, sondern dass im Hintergrund was Auditives läuft, was verknüpft wird mit dem Inhalt. Also es ist so eine genannte operante Konditionierung. Das heißt, ich habe ein Objekt hier, was ich mit dem anderen assoziiere und verknüpfe. Ne? Und interessanterweise, wenn man dann die Musik hört, dann fällt einem das plötzlich wieder ein. Das kennen wir mit ganz einfachen Dingen. Wenn wir Musik hören, die wir gerne mögen, dann verbinden wir das mit Erfahrungen in unserem Leben. Ja,
Ja.
das ist ja oft so. Ne? Also wenn ich jetzt bestimmte Elvis Presley-Lieder höre oder Beatles-Songs höre, dann denke ich immer mal an meine Zeit im Krankenhaus zurück, als ich 13 war und das ganze Jahr dort gelegen habe. Da kommen einfach von ganz alleine diese Erinnerungen. Ja, und das ist, ja. Ich muss diese Songs nur hören.
Und Haptik, muss ich sagen, ich bleibe da irgendwie so gerade geistig da ein bisschen dran hängen, ist ja eigentlich die Urform des Lernens, oder? Also beobachten bestimmt auch, ne?
Ja,
Gar keine
natürlich, wenn
Frage.
ein, guck mal, wenn
Aber
ein,
Haptik erstmal auszuprobieren, ist.
absolut. Das bei Babys oder Kleinkindern ist ja, wissen wir ja schon lange, die fangen an, die Sachen in den Mund zu nehmen. Ja, weil damit wird abgetastet. Also die Erfahrung, die orale Erfahrung ist ja sehr wichtig. Oder auch die mit den Händen, was sie machen, dass sie die Sachen anfassen, die Grobmotorik erstmal haben. Und im Laufe der Zeit lernen sie die Feinmotorik erst. Die ist ja nicht sofort vorhanden, ne?
Naja.
Und deswegen, also Kinder ist Hände und Mund und Zunge sind die ersten, sage ich mal, Stationen des Lernens. Ja, also auf jeden Fall. Und Haptik ist etwas Grandioses. Also ich meine, Menschen, die plötzlich blind werden, müssen dann die Brailleschrift lernen. Und das heißt, sie müssen dann lernen, die Punkte zu fühlen, in welcher Anordnung. Menschen, die von Anfang an blind waren, lernen es ganz anders, weil sie ja nichts anderes kennen als die Blindheit und deswegen mit den Fingern ja schon ganz anders sensibilisiert sind, als wie jemand, dem es mittendrin im Leben passieren könnte.
Ja,
Ja,
wie
das
gesagt,
heißt nicht,
Haptik
dass.
finde ich spannend. Ich bin schon am Überlegen, wie man das bei uns einbauen könnte. Also, vielleicht für die Zukunft mal so ein Haptik-Set machen, irgendwie, dass man im Lernen das mit etwas verbindet. Ne? Das
Absolut.
muss ich einfach mal heute mitnehmen hier aus dem
Also
Podcast.
ich
Das
bin
würde ich mal
dabei.
weiterbilden.
Ich bin
Ja.
dabei. Also man kann da sehr viel herausfinden noch und machen. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir die Haptik noch zu sehr unterm Tisch fallen lassen oder unterschätzen einfach.
Ja, aber das finde ich einen spannenden Punkt. Also da muss ich mir mal Gedanken machen, dass wie man das vielleicht mit einbauen kann mit unseren Dozenten, vielleicht auch irgendetwas in einer gewissen Form. Da müssen
Ja.
wir dranbleiben. Also das finde ich ungeheuer spannend.
Also zurückzukommen nochmal auf das Lernen in Indien. Früher war es im goldenen Zeitalter ungefähr 100, 150 nach Christi den Aristokraten sehr wichtig, dass die Kinder, bevor sie in den Hafen der Ehe geführt worden sind, dass die vorher nähen lernen, kochen lernen, töpfern lernen. Wie man Pfeil und Bogen macht lernen, wie man kämpft lernen, aber wie man auch, sag ich mal, feinsinnig, also das Malen und so weiter, die Kunst lernt, Musikinstrument lernt. Und all darüber schärfen wir unsere Haptik im Übrigen. Und dann erst, wenn das ein Zögling durchlaufen war, bei dem Guru in Indien, bei Jungen wie bei Mädchen wurden sie eingeführt in die Kunst der Liebe beispielsweise. Vorher nicht, also vorher gab es auch keine Hochzeit, weil man wollte, dass erstmal diese Erfahrung des Körpers aufgenommen wird und auch umgesetzt werden kann.
Ja, so eine gewisse Form von Erfahrung sammeln, ne? Also jetzt im Sinne jetzt des eigenen Erwachsenwerdens, ne? Also das ist ja auch eine Lebenserfahrung, zu wissen, wie man näht oder wie man töpfert oder so. Also das finde ich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Apropos Lernen in Indien, da habe ich jetzt noch mal eine Frage, weil ich mich da nicht so auskenne. Wie ist denn das da bei euch mit eurem Kastensystem? Spielt das in der Bildung eine Rolle dort?
Naja, also offiziell gibt es das Kastensystem ja schon lange nicht mehr. Also das ist
Okay.
ja abgeschafft. Gesellschaftlich, man muss erstmal verstehen, wozu das Kastensystem gegründet worden ist. Das wurde gegründet, als die Zivilisation sich an den großen Flüssen erklärt haben, aufgebaut haben, entwickelt haben. Und die vedische quasi Zivilisation dort existent wurde. Und damit kam auch die Schriftform, also nicht das Weitergeben des Wissens, das mündliche Weitergeben des Wissens, sondern auch über die Schriftform mit rein. Und es wurden am Anfang nur vier Kasten gegründet. Das war die Kaste der Lehrer, die Kaste der Fürsten, der Krieger, die Kaste der Bauer. Und die Kaste der Handwerker. Mehr gab es gar nicht. Und der Hintergrund war, dass die Menschen einfach ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben und damit der Erhalt einer Linie auch erhalten bleibt, damit der Beruf erhalten bleibt der Menschen. Ja, und das war der Ursprung der Kasten und dass die Menschen sich darauf verlassen konnten, dass es in einer Gesellschaft die wichtigsten Strukturen vorhanden sind, um diese Gesellschaft überhaupt zu tragen. Das war der ursprüngliche Hintergrund von Kasten. Hat sich im Laufe der Jahrtausende durch die vielen Eroberer verändert, weil die haben das alles für sich immer wieder genutzt und die Kasten hier und da reguliert und schärfer gemacht, sodass es bis zum Schluss mehrere Untergruppen gab, mehrere verschiedene Kasten sich aufgetan haben und zum Schluss sogar das, was wir unter den Unberührbaren kennen, auch entstanden ist. Aber gab es bei der Entwicklung der Kasten überhaupt nicht, sondern es war eine Gesellschaftsform, dass sich jeder zurechtfindet in der Gesellschaft und seine Position und seinen Platz hat. Ja, und das weitergegeben worden ist. Und das Interessante ist, dass Frauen aus anderen Kasten in eine andere Kaste heiraten konnten damals.
Okay.
Ja. Das ist dann natürlich, als die Kasten sehr wild wurden und sehr unübersichtlich in ihrer Struktur, das hat sich ja dann alles auch nochmal verändert. Aber letzten Endes gibt es so, sage ich mal, das Kastensystem im Prinzip, wie es ursprünglich entwickelt worden war, was die Gesellschaft oder die verschiedenen Eroberer Indiens daraus gemacht haben und wie es jetzt ist, dass es ein Verbot gibt in den Kasten und dass die Kasten aber selber trotzdem eine Chance haben zu lernen. Ja, also wenn ich muss einfach mal den Premierminister in Indien sehen.
Da
Ja,
Modi, ne?
der
Ja.
kommt ja von einem, von der hat sich ja hochgearbeitet, von ganz unten. Also wenn du ihn kastenmäßig dir anschaust, dann war er mal ganz woanders. Und er hat
Der
sich.
wechselt ja dann, so also hatte ich es mal verstanden, die wechseln ja die Kaste nicht. Also einmal in der Kaste reingeboren, bist du eigentlich immer in der Kaste, oder stimmt das
Ja,
nicht?
das hat sich ja dann genau dadurch etabliert.
Ja.
Und bei, ja, aber das ist halt nicht mehr so. Du hast halt die Möglichkeit in Indien, egal welcher Kaste du bist, Zugriff auf Wissen.
Ist das auch in der Allgemeinheit so, oder ist das jetzt, weil wenn ich jetzt mal auf Deutschland projiziere, da haben wir ja auch, wir haben ja die Wiedervereinigung gehabt, ne? Und wir hatten auch eine Bundeskanzlerin Merkel, aber in den, würde ich mal sagen, in den DAX-Konzernen, im juristischen Bereich, in den Hochschulen sogar, sind ja diese Stellen trotzdem hauptsächlich mit Personen besetzt worden, die aus den alten Bundesländern gekommen sind. Und trotzdem war natürlich die Frau Merkel Bundeskanzlerin in Ostdeutschland geborene oder in der ehemaligen DDR geborene. Und ist das in den, sage ich jetzt mal, genauso, dass man sagt, okay, da ist zwar einer, der hat das geschafft, aber eine Gesamtstruktur ändert es jetzt nicht, ne? Oder ist es, dass man sagt, nee, der ist jetzt nicht nur so das leuchtende Beispiel, man kann es auch von unten nach oben schaffen. Oder so
Natürlich,
wie
du
in
kannst,
Amerika mit Barack Obama, wo so
ja,
alle gesagt
natürlich.
haben, ne,
Du kannst,
Rassismus endet jetzt.
also die Chancen sind in Indien jedem gleich gegeben, aber nicht jeder hat es gleich leicht. Ja,
Okay.
das ist ja klar. Wenn du ganz unten bist und dich hocharbeiten musst, dann musst du viel härter wahrscheinlich an den Themen arbeiten als jemand, der von wo ganz anders in dieses Thema Bildung einsteigt.
Auf jeden Fall. Das
Das
würde
ist
ich
ja
jetzt
weltweit.
mal, das ist weltweit so.
Das haben
Aber
wir weltweit.
genau. Aber das mit einer Kaste, wie gesagt, auch in Amerika mit Barack
Nein,
Obama,
also das
ist ja
Kastensystem,
trotzdem.
auch die Universitäten, das ist interessant, weil die Universitäten haben sowas wie, also auch in Indien so Minderheitenkontingente. Und sagen, okay, für Minderheiten haben wir von den und den Kasten, die kriegen auf jeden Fall einen Platz. Dann sagen aber die anderen Studenten, warum haben wir diese Minderheitsquote überhaupt, wenn das Kastensystem ja gar nicht mehr existiert offiziell? Dann brauchen wir es doch gar nicht.
Ja,
Ja.
wie in Amerika mit den Schwarzen und den Weißen,
Genau,
ne? Das ist
aber
ja
die
auch so.
Wahrheit ist, dass kulturell, also kulturell in sich in der Gesellschaftsstruktur es immer noch hier und da Strukturen gibt, die ganz strikt und fest danach leben. Wo die sagen, ich heirate nur mit meiner eigenen Kaste.
Okay.
Ich verbinde mich nur mit meiner eigenen Kaste. Also das sind Strukturen, die noch existieren. Das da kannst du nicht ignorieren halt, ne? Aber was das Thema Lernen betrifft, ja, so ist der Zugang allen gleich gegeben. Nur ob alle gleich rankommen an diese Zugänge, das ist auch eine andere Frage. Ne? Das ist eine Frage, das ist, wie hartnäckig jemand am Ball bleibt. Und ich denke mal oder habe die Erfahrung gemacht oder gesehen auch, dass Menschen, die weniger haben, entweder mit dem glücklich sind, was sie haben in Indien, oder halt den Ehrgeiz haben, über das Lernen gesellschaftlich in eine andere Position zu kommen und mehr aus sich zu machen. Und dann auch bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Also wirklich sich reinknien und lernen und lernen und umsetzen und lernen und lernen und umsetzen. Das hat schon was Workaholic-Verdächtiges auch, ja. Also muss man aufpassen. Aber es dann auch letzten Endes schaffen können. Und
Naja,
schaffen.
ich will mal sagen, das ist ja auch so eine Evolution des Lernens, ne? Und die hatten wir ja
Ja.
im Prinzip, die ist ja bei uns ganz genauso. Also auch wenn ich an mein Leben denke, ne, haben meine Kinder eine ganz andere Einstellung zum Lernen, wie ich oder wie Christina sie hatten oder haben. Einfach aus einer anderen Erfahrung heraus, ne? Also was du ja auch gerade beschrieben hast, so Lernen kann für dich der Schlüssel sein zu einem besseren Leben. Ne? Was vorhin so
Genau.
wunderschön gesagt, einmal natürlich in der persönlichen Entfaltung und einmal auch im materiellen Ding. Ne? Die natürlich
Genau.
brauchen wir gar nicht jetzt irgendwie unter den Teppich zu kehren, die sind auch wichtig. Und, aber die nächste Generation, wenn ich es jetzt in Deutschland sehe, zum Glück hat ja dieses Thema nicht mehr. Das heißt, die sind ja finanziell alle abgesichert. Die haben meistens ein Elternhaus, wo, würde ich mal sagen, gutes Leben war. Und das ist auch gut so. Also ich will, dass sie nicht irgendwie hier in die Schiene kommen, sondern früher war alles besser, weil sie da alle ehrgeiziger waren, weil sie alle weniger hatten. Ne?
Ja,
Das
das
nicht.
ist so ein
Aber
schöner
es
Spruch, ne?
verändert die Motivation zum Lernen. Also die Fragestellung, warum soll ich das machen? ist da viel, viel größer. Ne? Also wo liegt für mich die Idee? Und das ist, finde ich, für uns auch gesellschaftlich eine große Herausforderung zu definieren. Wo liegt denn für dich die Idee? Und ich denke, die liegt natürlich in der Selbstverwirklichung stärker, als es jetzt wahrscheinlich in Indien der Fall sein wird, wenn du aus ärmlichen Verhältnissen kommst. Da ist Selbstverwirklichung sicherlich auch ein Thema, aber als erste Linie ist, ich will ein besseres Leben haben und ich will, dass meine Kinder ein besseres Leben haben. Ne?
Ja, absolut.
Und die Kinder werden dann vielleicht genauso dastehen wie jetzt die Generation unserer Kinder, die halt sagen, ja, ich kann auch dort und dorthin gehen, da verdiene ich auch mein Geld, alles gut, alles
Absolut.
schick. Ne?
Absolut.
Wo ist jetzt der Antrieb? Und ich denke, dieser Punkt Selbstverwirklichung finde ich ungeheuer wichtig.
Ja, ist es auch. Ich würde mal gerne auf das Thema kommen, das also zurück zu dem Gehirn. Weil wir jetzt auch gerade bei Indien sind, ist, dass die Meditation dich auch befähigt, anders zu lernen und aufzunehmen und effektiver zu sein.
Ist das in Indien weit verbreitet jetzt also meditieren die dort in der Schule zum Beispiel?
Ja, natürlich. Also
Ja.
es gibt Schulen, es gibt Schulen, die führen das ein. Es gibt in Indien immer noch in den Schulen den morgendlichen Frühsport.
Okay.
Also,
Das
dass
hast du in
die
China,
Kinder.
glaube ich, auch in Schulen noch, ne?
Ja, dass die
Ja.
um 8, 9 Uhr erstmal ihren Frühsport machen, eine Stunde, und dann in die Klasse gehen. Ja, es gibt aber auch hier in Europa oder auch in Deutschland über das Montessori-Konzept die sogenannte stille Zeit.
Okay.
Dass Klassen einfach mal 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten alle still sind und einfach nur in sich reinhorchen, einfach nur wahrnehmen, in die reine Wahrnehmung gehen. Und die Meditation ist ja nachgewiesenermaßen, wird dein Gehirn auf eine andere Frequenz gesetzt.
Ja.
Und diese andere Frequenz befähigt dich dazu, die Dinge anders wahrzunehmen und aufzunehmen. Und das ist auch eine spannende Sache. Es gab mal ein Experiment, das ist jetzt die Frage, ob diese Frequenzen, ich gehe jetzt mal auch rein in das Thema Feldenkrais und wie heißt der Begriff? Ja, jetzt brauche ich diesen Begriff und der liegt mir auf der Zunge.
Jetzt musst du in dein Gedankenschloss gehen.
Metamorphogenetische Felder. Ich denke, ich habe jetzt den Begriff richtig im Kopf. Und da geht es um ein Experiment. Wie kann also Wissen überspringen auf andere, ohne dass man darüber geredet hat? Und da hat ein Wissenschaftler auf einer Insel 100 Affen. Und es geht darum, dass die sich gefragt haben, wie lange brauchen die Affen, eine Süßkartoffel, die man vergraben hat, zu finden, auszugraben, zu waschen und zu essen. Dieser ganze Prozess wieder. Wie viele Affen braucht es, bis die das können?
Okay.
Und auf der ersten Insel ist eine Population von 100 Affen. Was glaubst du, wie viele Affen da gebraucht haben für?
Ich nehme mal an, 80 oder so. Also
100.
relativ viele.
100. 100.
100.
Der 100. Affe konnte das dann
Ach
plötzlich.
so.
Der konnte den ganzen Prozess, der hat Süßkartoffel sofort
Ja.
gefunden, ausgegraben, gewaschen und gegessen. Das heißt, es hat 100 Affen gebraucht, die voneinander gelernt haben. Interessanterweise auf einer anderen Insel, mehrere Kilometer weit weg, dieselbe Population. Was glaubst du, wie viele Affen hat es dort gebraucht, nachdem die erste Inselgruppe das gelernt hatte? Wie viele Affen haben es dort gebraucht, um diesen selben Prozess zu lernen?
Genauso viele?
Der erste konnte es schon.
Wie das?
Ja, das ist die Frage. Wie das? Also, wie konnte der das? Und da gibt es natürlich viele Kritiken drüber, dass das nicht sauber lief. Aber lassen wir mal diese ganzen Kritiken weg. Gehen wir doch mal rein in die Fähigkeit des Menschen, Wissen zu übertragen auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Also ich gehe jetzt hier nicht in eine Supermarkt-Esoterik rein, sondern in dessen, dass wenn wir verstehen, wie Meditation funktioniert, wenn wir verstehen, wie die Synapsen funktionieren, wenn wir verstehen, dass dort Moleküle am Werk sind und biochemische Prozesse und dass wir, wenn wir weiter ins Detail gehen, dass wir dann plötzlich sozusagen von Elektronen und Neutronen und Protonen reden und Quantensprünge reden. Das heißt, wenn ein Elektron die Bahn wechselt, in einem Molekül quasi die energetische Bahn wechselt und das durch die Meditation getriggert wird. Was passiert aber, wenn die Information dieses Sprungs von einer Ebene zur nächsten deinen Körper verlässt? Und jetzt sind wir wieder in Metaphysik. Und das ist.
Wobei es gibt ja auch dieser Punkt, ne, dass man auch eine eigene Veranlagung hat. Ne? Also hat man
Ja,
auch,
klar.
das auch man ja quasi an seine Kinder ja auch die eigene Wissensveranlagung weitergibt. Ne? Und
Natürlich.
spannend ist, soll, weiß ich jetzt nicht, bin da kein Experte drin, aber sollen die Frauen sogar dominanter bei dieser Wissensweitergabe sein als die Männer zu den Kindern dann? Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich habe es
Ja,
mal gehört.
also betrachten wir mal alte gesellschaftliche Strukturen von Naturvölkern oder Urkulturen, die auch teilweise noch vorhanden sind, so sind da die Rollen klar verteilt. Die Männer bringen den Kindern das Jagen bei, ja, und die Frauen bringen also den Jungs und die Frauen bringen den Mädels bei, wie man die Kräuter und Beeren, die richtigen, die nicht giftigen, sammelt. Und wie man daraus Medizin macht. Das ist ja in unserer modernen Gesellschaft so gar nicht mehr gegeben. Das heißt, das, was wir, wenn wir nochmal zum Kastensystem zurückspringen, das heißt, ein Beruf bleibt in seiner Sparte, du wirst hineingeboren, ja, und dass du das Wissen weitergibst und es nicht verloren geht, ist ja auch ein Erhalt des Wissens, ja. Und das war, früher hieß es ja hier nicht anders, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Naja, es gab ja auch bei uns so Gilden und so, wo dann auch, ist ja heute noch
Genau.
so, dass auch die Kinder quasi von den Eltern die Unternehmen übernehmen sollen und ist ja im Prinzip vom Grundgedanken auch nichts anderes. Natürlich ist jetzt, würde ich mal sagen, in unserer westlichen Welt dieser Gedanke, dass du, wenn du in ein bestimmtes Handwerk reingeboren wirst, das dann machen zu müssen, natürlich mit dem Freiheitsgedanken jetzt nicht ganz so einhergeht und mit dem Selbstverwirklichungsgedanken, ne? Weil in dem Moment, wo du ja sagst, deine Selbstverwirklichung liegt in der Selbstverwirklichung deiner Ahnen. Ne? Und das ist natürlich dann schon ein Punkt, ja, wo man sagt, okay, kann sein, muss jetzt nicht.
Genau.
Und
Das,
ist ja auch eine Talentfrage. Ne?
ja, es ist, ja, Talent ist das eine. Also, was gibst du an positiven oder an Verhaltensmustern mit? Also, was gucken die Kinder von dir ab? Was für Befähigung oder Talent in Anführungsstrichen bringen sie mit? Und es ist ja auch bewiesen, dass gewisse Sachen vererbbar sind.
Ja, das meinen wir auch.
Ja.
Deshalb, wie gesagt, ist es natürlich schon so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es, wenn du jetzt immer in einer Kaste drin wärst oder in einem Handwerksbereich über Generationen, dass du dann auch dieses Handwerk ergreifst, relativ hoch, weil
Genau.
das weitergegeben wird. Das ist, ja, sehe ich auch so.
Genau.
Aber es muss nicht so sein. Das ist wiederum dann natürlich der springende Punkt, es ist halt nicht immer alles 100%, sondern
Naja, das
es
ist ja
weicht halt manchmal
aufgebrochen.
ab.
Genau. Unsere Gesellschaftsstruktur hat sich ja verändert. Das ist ja aufgebrochen. Das ist ja das, was auch kritisiert wird an den Universitäten, dass die seit den 60er, 70er Jahren quasi, wo wir gesagt haben, jeder muss den Zugang zum universitären Lernen bekommen und dass gewisse Berufe inflationär wurden dadurch. Die Kritik ist gewesen, sonst ist immer alles bei einer Elite und das muss aber allen zugänglich sein. Jetzt ist es allen zugänglich, aber jetzt ist die Frage der Qualitätssicherung dabei. Wie gehen wir damit um? Also da gibt es Zusammenhänge, denke ich mal, die man nochmal genauer untersuchen könnte, was nicht heißt, dass wir zurück zu einem Elite-Denken gehen müssen oder zu so einem, sondern dass wir schauen müssen, wenn jemand was Bestimmtes lernen will, hat er auch die Fähigkeit oder muss er sich die Fähigkeit erst aneignen dazu? Oder jemand ist haptisch besser talentiert, weil er eine super Feinmotorik hat, Optiker zu werden, als jemand, der, sag ich mal, sich darüber begeistert, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Abhandlungen zu schreiben.
Ja, ich denke, das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt, Talente und wo Talente
Genau.
liegen. Und das würde ich gerne mal mit rübernehmen in unserem nächsten Podcast, wenn wir uns wieder treffen, was
Machen wir.
Talent ist, wie man das ausarbeiten kann und wie man das für sich nutzen kann. Und ja, sehr, sehr spannend. Lernen in Indien heutzutage. Wie gesagt, zwei, drei Fragen kommen bestimmt im nächsten Podcast noch mit rein. Vielen lieben Dank, Vinny, für deine tollen Ausführungen. Und ja, ich freue mich auf diese Podcast der Zukunft mit diesen tollen Themen. Und ja, vielen lieben Dank. Und
So.
euch draußen ganz viel Spaß. Nächste Woche geht es weiter mit unserem Thema lebenslanges Lernen, der Podcast der HSB Akademie. Und euch eine schöne Zeit.
Ich danke dir, dass ich dabei sein darf und ich freue mich, weil es ist ein Thema Leben lang.
Genau, ein Leben lang.
In dem Sinne.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb-akademie.de und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!